Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Heute ist der 84. Geburtstag von Papst Benedikt dem 16. Unser Thema heute, die Frage nach dem wahren Jesus bei Papst Benedikt dem 16. Zu Gast bei uns Pater Professor Dr. Michael Schneider aus St. Georgen. Grüß Gott, Herr Pater Schneider.
Grüß Gott.
Dann bitten wir Sie um Ihren Vortrag.
Ja, gerne. Verehrte Hörerinnen und Hörer, in diesen Tagen wird des Öfteren der Name von Papst Benedikt dem 16. genannt. Es ist sein Geburtstag, dann der Jahrestag seiner Wahl und seiner Krönung. Sodann das Jesusbuch, der zweite Band, der in diesen Wochen erschienen ist und gerade die Zeit der Passion, Auferstehung und Wiederkunft des Herrn bedenkt. Ein Buch, an dem er seit vielen Jahren arbeitet und das am Ende seiner theologischen Laufbahn stehen sollte. Schließlich fällt der Name von Papst Benedikt dem 16. schon seit vielen Jahrzehnten immer dort, wo es um die Diskussion in der Theologie und Exegese geht. Papst Benedikt hat seit den Anfängen seiner Professorenlaufbahn immer wieder zu aktuellen Themen der Theologie und Schriftauslegung Stellung genommen und teils auch sehr heftig einen Widerpart ausgelöst. Und Papst Benedikt ist gleichsam auch ein Stück das Ende einer Epoche, denn er ist einer der letzten Zeitzeugen des Zweiten Vatikanums und wo sich in den nächsten Jahren das Konzil jährt und zu einem Jubiläum kommt, wird er noch einmal das maßgebliche Wort unmittelbar aus seiner eigenen Erfahrung des Konzils sagen können. Und das wird jetzt unser Thema sein, Papst Benedikt ist auch das Ende vielleicht einer Epoche innerhalb der Theologie, wenigstens der deutschen Theologie. Und darüber möchte ich mit Ihnen kurz sprechen. Und zwar möchte ich unsere Überlegungen beginnen lassen mit dem Buch, das er veröffentlicht hat, dem ersten und zweiten Band über Jesus von Nazareth. Denn, so möchte ich Ihnen zeigen, die ganze Theologie von Papst Benedikt und die Bedeutung seiner eigenen Person zeigt sich in der Christologie, in den Aussagen über Jesus von Nazareth. Vermutlich werden diese Überlegungen für manchen sehr theologisch klingen, aber ich habe es bewusst einmal so gestaltet, damit Sie auch die ganze theologische Tragweite dieses gegenwärtigen Papstes vor Augen haben, eines Papstes, der sicherlich im Vergleich zu seinen Vorgängern ein sehr starkes theologisches Profil hat. Die einzig mögliche und entscheidende Antwort auf die Diktatur des Relativismus in unserer Zeit, wie auch in Kirche und Theologie, sieht Josef Ratzinger in einer neuen Besinnung auf die geschichtliche Gestalt Jesu von Nazareth. Um seine Gestalt herauszuarbeiten, greift Papst Benedikt der 16. in seinem Jesusbuch fast ausschließlich auf die exegetische Forschung zurück, während dogmatische wie auch geistliche Traditionen kaum zu Wort kommen. Dies gilt es recht noch einmal mehr im zweiten Band gegenüber dem ersten. Es scheint das fast ausschließliche Interesse des Papstes zu sein, im Gespräch mit der Bibelwissenschaft die Gestalt des wahren historischen Jesus wieder zum Leuchten zu bringen. Sein Anliegen zeigt sich auch darin, dass er in seinem Schrifttum und Redegut immer wieder auf Solovjews kurze Erzählung vom Antichrist hinweist. In ihr wird dargestellt, wie der Antichrist von der Universität Tübingen für seine Verdienste in der Bibelwissenschaft den Ehrendoktor erhält. Nach Papst Benedikt hört jede Bibelauslegung auf, authentisch zu sein und dem Anspruch des Wortes Gottes gerecht zu werden, sobald sie einzig am modernen Weltbild gemessen wird, für das es kein Handeln Gottes in der Geschichte geben kann, sodass der Glaube in den Bereich des Subjektiven abgedrängt wird. Dann spricht die Bibel, so Josef Ratzinger, nicht mehr von Gott, dem Lebendigen, sondern dann sprechen nur noch wir selber und bestimmen, was Gott tun kann und was wir tun wollen und sollen. Und der Christ sagt uns dann mit der Gebärde hoher Wissenschaftlichkeit, dass eine Exegese die Bibel im Glauben an den lebendigen Gott liest und ihm selbst dabei zuhört, Fundamentalismus sei. Nur seine Exegese, die angeblich rein wissenschaftliche, in der Gott selbst nichts sagt und nichts zu sagen hat, sei auf der Höhe der Zeit. Gemeint ist die Exegese des Antichristen, des wissenschaftlichen Antichristen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, hiermit haben wir die drei Stichworte unserer Überlegung. Das eine ist die Diktatur des Relativismus. Und ich werde unterscheiden zwischen Josef Ratzinger und Papst Benedikt. Josef Ratzinger in seinem Werk vor seinem Pontifikat und Papst Benedikt in Bezug auf seine Äußerung als Papst in seinen verschiedenen Verlautbarungen. Das zweite Stichwort ist die exegetische Forschung. Und das dritte ist, dass es hier nicht nur um Exegese geht, sondern um ein Weltverständnis. Und es geht nicht nur um eine Bibelauslegung, sondern um das Fundament der ganzen Weltsicht christlichen Glaubens. Es geht nämlich in der Frage der Bibelwissenschaft und ihrer Methode nach Papst Benedikt mehr als um ein Fachgesimpel. Der Wesenskern des Glaubens selber steht zur Frage. Und wenn Papst Benedikt ein Jesusbuch schreibt, dann will er nicht nur schöne Betrachtungen halten oder auch ein Buch über Jesus von Nazareth schreiben, sondern er begibt sich mit diesem Buch unmittelbar in das Zentrum der theologischen Diskussion, auch der theologischen Not. Es ist der Wesenskern des Glaubens selbst in Frage gestellt, dass nämlich nach Aussage des Konzils von Chalcedon Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Den Mensch geworden Gottessohn nur auf den historischen Jesus zu reduzieren, verkürzt die Aussage des Glaubens um seine Gottessohnschaft. Denn Jesus ist mehr. Er ist nicht nur der historische Jesus, sondern er ist der Sohn. Auslegungsprinzip des wahren Jesus der Evangelien ist also nicht der rein wissenschaftliche, der rein historische, der rein erklärte Jesus, wie Papst Benedikt sagt, sondern es geht um den, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Jesus ist nicht nur das Leitbild und Vorbild unseres Lebens, sondern er schenkt uns Erlösung, neues Leben. Mit der Frage nach dem historischen Jesus und seiner Gottessohnschaft ist der Kern neuer Exegese angesprochen. Ihre moderne Entwicklung begann damit, dass die liberale Exegese in Jesus vor allem den Kritiker der kultischen Institutionen sah und seine Botschaft auf eine Ethik bzw. die individuelle Verantwortung des Gewissens gegründet erachtete, was eine Abschaffung der Kirche zur Folge hätte. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbrechen der öffentlichen Ordnung wurde die Kirche wiederentdeckt, auch im protestantischen Raum. Das letzte Abendmahl Jesu wurde in seiner gemeinschaftsstiftenden Bedeutung als Ursprung der Kirche neu gesehen. Russische Exilstheologen in Frankreich entwarfen eine eucharistische Ekklesiologie. Eine weitere Etappe, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg, bildete die eschatologische Auslegung der Botschaft des Evangeliums. Jesus steht nun gegen Priester, Kult, Institution, Recht und Kämpfe, Prophetie, Charisma, Freiheit, da er selbst das Ende der Institutionen bedeutet. Durchbruch aus dem Institutionellen ins Charismatische als Ende aller Religion. Demgegenüber würde die Gründung und Errichtung einer Kirche gerade der eschatologischen Radikalität widersprechen. Marxistisch interpretiert meint eine derartige Schriftauslegung, dass Jesus im Kampf gegen die Mächte der Unterdrückung zum Symbol des leidenden und kämpfenden Proletariats, also des Volkes, wird und so das Ende der Klassengesellschaft verkündet. Nach dem Riss, zu dem es zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens im vergangenen Jahrhundert zunehmend kam, musste in der Bibelwissenschaft neu nach dem wahren Jesus gefragt werden. Seine Gestalt hat sich immer mehr verloren und es ist zu Rekonstruktionen gekommen, die bei genauerem Hinsehen weit mehr Fotografien der Autoren und ihrer Ideale sind, als Freilegung einer undeutlich gewordenen Ikone, so Papst Benedikt. Eine rein historisch-kritische vorgehende Erforschung der Heiligen Schrift kann nicht zu dem Ergebnis kommen, dass Jesus als Mensch wirklich ganz Gott war, auch wenn dies in den Gleichnissen verhüllt offenbar wird. Ein solches Ergebnis würde den Möglichkeiten der historischen Methode überschreiten. Für Josef Ratzinger kristallisiert sich in der Frage nach dem historischen Jesus ein grundsätzliches Problem, nämlich die Frage, ob der historische Jesus auch der Gottessohn ist und wie sich Schrift und Tradition verhalten. Wie ist das Verhältnis zwischen Heiliger Schrift und der Entfaltung des Glaubens auf den Konzilien bzw. in der Dogmatik? Die historische Methode ist begrenzt auf jenen Horizont, der aller modernen Wissenschaft zugrunde liegt, nämlich der innerweltlichen Vernunft. Das schließt ein, dass ihr Grundgesetz die Analogia Historia ist, nämlich die grundsätzliche Gleichartigkeit aller historischen Ereignisse. Und Papst Benedikt sagt, darin krankt eigentlich die Bibelauslegung, wenn sie sich nur auf den historischen Jesus beschränkt. Denn dann sagt sie, Jesus ist ein Ereignis innerhalb der Geschichte unter vielen anderen. Aber das Ereignis in Jesus von Nazareth ist nicht das einzig unüberbietbare, wahre Geschehen aller Geschichte. Aus der Vieldeutigkeit der innerweltlichen Vernunft folgt zugleich, dass ihre Gewissheit umso geringer wird, je mehr das Ganze und das Eigentliche der Wirklichkeit ins Spiel kommt. Man kann nur das erkennen, was sich gerade ereignet. Kurzum, bei der Frage nach der angemessenen exegetischen Methode geht es nicht um ein literarisches Problem, was wir jetzt genau von Jesus wissen, welches Wort er gesagt hat, sondern um die Frage nach der Bedeutung des historischen Christusereignisses. Nimmt das Kommen des Menschensohnes eine so einzigartige Bedeutung in der Geschichte ein, dass diesem Ereignis eine ihm gemäße Auslegungstradition entsprechen muss? Die frühe Kirche hat darauf geantwortet, nämlich mit dem vierfachen Schriftsinn. Nämlich gerade dieser vierfache Schriftsinn, der über das Historische hinausgeht und liturgisch, geistlich, moralisch und eschatologisch das Christusereignis sieht, gerade dadurch sollte in einem umfassenden Sinn die einzigartige Bedeutung des Christusereignisses hervorgehoben werden. Die Methode der Schriftauslegung muss also so gewählt sein, dass sie den Exegeten immer wieder in Frage stellt, besonders seine kritische Erkenntniskraft. Nämlich die Exegese ist zwar eine kritische Wissenschaft und sie fordert auch Exaktheit und Gewissheit. Aber dieser Anspruch ist auch falsch, weil er nicht der ganzen Wirklichkeit Christi gemäß ist. Denn Christus ist nicht nur ein Ereignis unter vielen anderen und er ist nicht nur ein Faktum der Geschichte, das in seiner Faktizität aufgeht. Jesus Christus ist die Gegenwart Gottes in dieser Welt. Das Zweite Vatikanum zieht daraus die Konsequenz. Es sagt nämlich, weil Christus, der historische Jesus, zugleich Gottes Sohn ist, muss die Heilige Schrift in demselben Geist gelesen werden. Deshalb hat die Exegese auf den Inhalt und die Einheit der ganzen Heiligen Schrift zu achten, gemäß der lebendigen Überlieferung der Gesamtkirche. Josef Ratzinger folgt nun dieser Aussage des Konzils und betont, die Exegese müsse zwar die historische Methode anwenden, aber zugleich den theologischen Charakter der Heiligen Schrift bewahren. Grundvoraussetzung aller theologischen Exegese ist aber die Einheit der ganzen Heiligen Schrift. Und so sind die einzelnen Texte aus dem Ganzen der Schrift heraus zu verstehen. So sind also die einzelnen Stellen der Heiligen Schrift immer mit Blick auf die ganze Heilige Schrift zu deuten und nie bloß auf den reinen Wortsinn eines Satzes oder eines Wortes. Im Hintergrund des Wissenschaftsverständnisses der modernen Exegese steht die linguistische Wende, mit der behauptet wurde, hinter die Sprache und ihre Bilder könne man nicht zurückgehen. Vielmehr gilt es anzuerkennen, dass die Vernunft sprachlich bedingt und sprachlich gebunden ist, was zur Folge hat, dass kein Wahrheitsanspruch mehr erhoben werden kann. Es gibt nur einander konkurrierende Wahrheitssetzungen. So steht dann auch letztlich in der Exegese nur das, dass es Jesus letztlich nur einer ist und dass man diese Worte Jesu als einen Menschen unter vielen anderen bedeutenden Worten und Menschen zu sehen hat. Ein weiteres, was mit diesem Verständnis zu tun hat, ist, dass Christus dann nur als das gesehen wird, was er war. So schließt die Suche nach dem historischen Jesus ihn zusehends in das Gestern ein. Mit der historisch-kritischen Methode sieht die Bibelschaften Jesus als den, der sich in das Gestern zurückzieht, und es wird alles bei dem belassen. So steht letztlich sogar die Theologie in ihrer Glaubwürdigkeit als Wissenschaft zur Frage. Denn entweder bedient sie sich einer allgemein anerkannten historisch-kritischen Methode, wie alle anderen Wissenschaften, dann wird sie aber ihres eigentlichen Gegenstandes verlustig, weil der Glaube eben kein Bestandteil einer solchen Methode sein kann. Oder sie wendet sich dem Glauben zu, um von ihm her eine allgemein anerkannte und sachgemäße Hermeneutik zu entwickeln. Dann entfernt sie sich aber von dem Wissenschaftsideal unserer Zeit. Verehrte Hörerinnen und Hörer, hier sehen Sie, dass also Papst Benedikt wirklich mitten in die Diskussion unserer Zeit, unserer Wissenschaft, ja auch der Exegese selbst eintritt. Die Heilige Schrift ist keine weltliche Sache, die sich nach naturwissenschaftlichen Maßstäben und Methoden auslegen ließe. Will die Exegese ein authentisches Christusbild erschließen, muss sie sich einer theologischen Schriftauslegung bedienen. Und darin sehen Sie auch das Grundanliegen der beiden Bücher. Jesus will nicht gesehen werden nur in seiner Faktizität und Historizität, sondern Papst Benedikt möchte mit seinen beiden Jesusbüchern genau einen neuen Weg einschlagen, nämlich basierend auf den Ergebnissen der historisch-kritischen Methode, aber weiter eröffnet für eine theologische Auslegung des Lebens Jesu. Was also Josef Ratzinger über Jahrzehnte gefordert hat, legt er gleichsam als Papst Benedikt unmittelbar als Ergebnis vor, indem er diese beiden Bücher schreibt. Er belässt es also nicht nur bei einer Forderung, sondern er geht selbst den ersten Schritt zu einer neuen, ja besseren, ja theologischen Schriftauslegung. Exegese, wie Papst Benedikt sie versteht, kann also nicht beim wörtlichen Schriftsinn stehen bleiben, sondern Papst Benedikt bedient sich des Grundgesetzes der kanonischen Exegese. Und diese kanonische Exegese, wie sie seit einigen Jahrzehnten in Amerika entfaltet wurde, besagt, dass es einen Sinnüberschuss des Einzeltextes gibt, denn jeder Text steht im Gesamt der Heiligen Schrift und ist aus dem Gesamt der Heiligen Schrift zu verstehen und zu deuten. Statt die biblischen Schriften nur in ihrer Entstehungsgeschichte und Quellenlage zu bedenken und sie damit als Schriften aus vergangenen Zeiten zu betrachten, schlägt Papst Benedikt den Weg der kanonischen Exegese in seinen beiden Jesusbüchern ein. Und er interpretiert die einzelnen Schriften gemäß dem lebendigen Entstehungsprozess der Heiligen Schrift und der lebendigen Überlieferung der Kirche. Bliebe eine Exegese bei einer rein historisch-kritischen Methode, lautet Ratzingers Einwand, so stünde sie vor Harnacks Abkehr vom Alten Testament, weil sie die Einheit der beiden Testamente nicht mehr aufrechterhalten könne. Denn dann wäre Jesus ja ganz anders und das, was er gesagt hat, ist in sich zu betrachten. Nur eine theologische Schriftauslegung bedient sich des geistlichen Schriftsinnes, wie es im vierfachen Schriftsinn vorgenommen ist. Eine rein literarische Lektüre des Neuen Testaments, so betont Josef Ratzinger, führte gerade zur Vielfalt der Konfessionen und der verschiedenen Bekenntnisse und mindert die Einheit der Kirche. Denn indem jede Kirche sich auf einen einzelnen Text beruft oder einzelne Stellen herausgreift, nimmt sie sich heraus aus der ganzen Tradition der Kirche und der Heiligen Schrift. Und dann wird auch ihre Auslegung einseitig. Und sie schöpft nicht mehr aus der Fülle des Katholischen. Ein weiterer Einwand, den Papst Benedikt gibt, ist, dass die Aufgabe der Exegese wie auch der Theologie überhaupt ist, eine Beziehung zwischen dem einen Wort Gottes und den vielen Worten der Menschen aufzuzeigen. Denn Gott hat uns nicht nur Wörter gegeben und einzelne Aussagen, sondern in den vielen Wörtern kommt das eine Wort zum Tragen. Hier verweist Josef Ratzinger auf das Zweite Vatikanum Dei Verbum 12, wo eine Wendung des heiligen Augustinus aufgegriffen wird, dass nämlich Gott in der Schrift durch Menschen nach Menschenart gesprochen habe. Aber er bemerkt zugleich, dass das Zweite Vatikanum Augustinus nicht vollständig wiedergibt, denn Augustinus fügt hinzu, weil Gott so redend uns sucht. Und dieser zweite Teil des Zitates von Augustinus ist nun für Josef Ratzinger entscheidend. Gott will nämlich in seinem Wort uns nicht etwas mitteilen und will nicht nur auf irgendeine Weise mit uns reden, sondern er möchte sich selbst mitteilen. Deshalb gehört das Wort, mit dem Gott den Menschen anspricht, um ihn so aufzusuchen, unmittelbar in die göttliche Heilsökonomie hinein. Aber so, dass Gott sein Wort schenkt, um dem Menschen zu suchen. Es ist nicht nur ein Wort als Mitteilung, sondern ein Wort als Gemeinschaft. Ein rein historisches und intellektualistisches Verständnis von Offenbarung sieht in der Offenbarung nur eine Mitteilung von Sätzen oder Aussagen. Und ein solches Verständnis von Offenbarung ist nach Josef Ratzinger unzureichend, ja sogar falsch. Denn die Offenbarung, so Josef Ratzinger, ist eben keine Sachmitteilung, sondern Offenbarung ist Christus selbst. Dieser eine Logos hat sich freilich in normativen Worten mitgeteilt, so Josef Ratzinger. Aber in diesen Worten teilt er zugleich sein eigenes mit. Dieses eine Wort, das Gott uns schenkt, ist größer als die Wörter und wird nie in den Wörtern ausgeschöpft. Im Gegenteil, die Wörter nehmen an der Unerschöpflichkeit des Wortes teil. Denn wenn Gott in den Worten sich mitteilt, sind die Worte selber größer als die Verlautbarung. Ja, die göttlichen Worte wachsen mit den Lesenden. So ein Wort von Gregor dem Großen, das ja dann Papst Benedikt weiter dargestellt hat in seiner Habilitationsschrift. Denn Gottes Worte sind nicht nur Sachmitteilung. Gott teilt nicht nur etwas mit, sondern er teilt sich mit dem Lesenden. Ja, es sucht den Lesenden, um ihn in sein Wort einzubeziehen. Hier ist der Verweis des Johannesevangeliums, wo es heißt, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es noch nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit einführen. Er wird nicht von sich aus sprechen, sondern was er hört, wird er sagen. Und das Künftige wird er euch verkünden. Johannes 16. Damit hat Johannes in seinem Evangelium ein Grundgesetz der Schriftauslegung dargelegt. Nämlich, er stellt die Schriftauslegung in eine Theologie des Gedächtnisses. Gedächtnis ist kein mechanischer Vorgang. Gedächtnis ist nicht ein mechanischer Aufbewahrungsort für eingespeicherte Informationen wie beim Computer. Das ist es auch, aber viel mehr als das. Denn indem das Aufbewahrte mit Neuem zusammentrifft, auch mit dem Leser, mit der Kirche, mit ihrer Tradition, empfängt das Vergangene neues Licht und wird nun in ihm entdeckt und erkennbar, was vorher so noch nicht zu sehen war. Es bleibt das Gleiche und wächst doch. Und so entdecken wir immer mehr das Wort in den Wörtern. Und so ist es immer die gleiche Offenbarung, aber sie enthüllt und öffnet sich doch in ihrer Fülle Generation um Generation, ja im eigenen Leben neu in jeder Gegenwart. Sie kennen es selbst. Sie feiern Jahr für Jahr Weihnachten und doch entdecken sie in jedem Jahr und in jedem Weihnachten etwas ganz Neues. Christus ist der Gekommene, aber er ist zugleich auch der Kommende. Und auch an diesem Osterfest werden wir ihn wieder neu entdecken als den Gegenwärtigen. Josef Ratzinger resümiert, wenn er sagt, das eine Wort ist immer größer als die Worte, heißt es, man kann den historischen Jesus nicht fixieren auf eine ipsissima vox oder ipsissima facta, auf das, was damals geschehen ist, und daraus Hypothesen herleiten. Denn Schrift und Offenbarung kann man nicht haben, sondern sie sind eine innere Wirklichkeit, eine lebendige Wirklichkeit, die den lebendigen Menschen und die lebendige Kirche als Ort ihrer Anwesenheit verlangt. So sehen Sie, und damit wollen wir nun den ersten Abschnitt unserer Überlegungen beenden. Die Antwort auf die Diktatur eines Relativismus lautet also bei Papst Benedikt das Wegrücken vom rein historischen Jesus, so dass das Leben Jesu wieder in der lebendigen Tradition des Glaubens und der Kirche zu sehen ist und dass Jesus nicht nur der Vergangene ist, sondern zugleich der Gegenwärtige. Und als der Gegenwärtige uns in seinem Wort mitteilt, aber nicht indem er etwas von sich mitteilt, sondern indem er sich selbst in seinem Wort uns mitteilt. Über das Gesagte können wir nun nachdenken, wenn die Musik erklingt, und anschließend werden wir dann einige Konsequenzen aus diesen grundsätzlichen Überlegungen zu schließen haben.
Die Frage nach dem wahren Jesus bei Papst Benedikt dem 16. beschäftigt uns heute in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb, und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Es geht weiter im Vortrag mit Pater Professor Dr. Michael Schneider.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, in Papst Benedikt haben wir sozusagen eine ganz besondere Situation. Denn es ist nicht nur ein Papst, der auf Reisen geht, nicht nur ein Papst, der fromme Worte und gute Reden und Predigten hält, sondern ein Papst, der sich bewusst mitten in die theologische Diskussion gibt. Und gegenüber Josef Ratzinger ist noch einmal diese Situation neu. Denn es sind nicht nur Forderungen, mit denen er sich in die Diskussion einbegibt, sondern das, was er früher vielleicht theoretisch gefordert hat, stellt er nun in seinen beiden Jesusbüchern konkret uns vor Augen. Er praktiziert, worum es ihm vorher geht. Und so sind die beiden Jesusbücher eine vielfältige Antwort auf die Frage nach dem wahren Jesus. Es ist nicht der Jesus der rein historisch-kritischen Exegese. Und doch ist es das Bild von Jesus im Einklang mit den neuesten Erkenntnissen der Exegese. Josef Ratzinger sagt von sich selbst, Exegese sei für ihn immer Zentrum seines theologischen Arbeitens geblieben. Sie dürften kaum einen anderen Dogmatiker finden, der sich so unmittelbar mit den Ergebnissen der Exegese beschäftigt hat und sie auch umgesetzt hat. Erste Anregungen für diese Art von Theologie verdankt Josef Ratzinger seinem Lehrer im Neuen Testament, Friedrich Wilhelm Meyer. In seiner Münsteraner Antrittsvorlesung spricht Josef Ratzinger vom Wächteramt der Exegese, die den Literalsinn erforscht und so aller Gnosis entgegen die Bindung an die Sags des Logos hütet. Seine Dissertation über den Kirchenbegriff Augustins war maßgeblich vorbereitet von der Einsicht Henri de Lubacs in die Concordantia Testamentorum, die innere Einheit von Altem und Neuen Testament. Und der Träger dieser Einheit ist das wandernde Gottesvolk. Josef Ratzinger führt in seinen Erläuterungen zu dem Dokument die Interpretation der Bibel in der Kirche der Päpstlichen Bibelkommission von 1993 aus. Nur das gemeinsame Subjekt, aus dem diese Literatur geboren wurde, das wandernde Gottesvolk, macht diese Literatursammlung in all ihrer Vielfalt und äußeren Gesetzlichkeit zu einem Buch. Die innere Bedeutung der beiden Testamente heißt zunächst, dass das Alte Testament selbst zur Dogmengeschichte, zur lebendigen Überlieferung der Kirche gehört und insofern sich vom Neuen Testament nicht trennen lässt. Das Neue Testament ist keine Schrift neben der Schrift. Es steht vielmehr der einen Schrift, dem Alten Testament, das Christusereignis als den die Schrift auslegenden Geist gegenüber. Die Formel Jesus ist der Christus besagt nichts anderes, als dass in dem geschichtlichen Jesus die Christusbotschaft des Alten Testaments zur Erfüllung kommt und dass man, wer Jesus ist, vom Alten Testament her verstehen und was das Alte Testament meint, im Licht des Christusereignisses sehen kann. Für die neutestamentlichen Schriften ist also das Alte Testament die Schrift im eigentlichen Sinn, die aber durch das Christusereignis zu ihrer wahren Bedeutung gekommen ist, denn sie ist unmittelbar in dieses einbezogen. Die Verkündigung Jesu ist keineswegs etwas schlechterdings Neues in der Schrift, sondern verkündet die Wirklichkeit des Geschriebenen, die auf ihre letzte Erfüllung hin offen ist. Und wenn im Neuen Testament nun doch auch Schrift gewachsen ist, so kann sie nie mehr jenen abschließenden und ausschließenden Sinn haben, so Josef Ratzinger, der ihr nach paulinischer Auffassung im Alten Testament zukam, sondern das Alte ist eröffnet in einen offenen Raum des Christusgeschehens. Das Buch der geheimen Offenbarung des Johannes erhält dadurch eine ihm eigene Bedeutung, als das Christusereignis offen bleibt für seine letzte Erfüllung und Vollendung am Ende der Zeiten. Darin sehen wir nun das Grundanliegen von Papst Benedikt. Und wir können es wie folgt zusammenfassen. Christus, der neue Adam, ist der eigentliche Mensch, die wahre Vollendung menschlichen Daseins, als wahrer Mensch und wahrer Gott. Ausgangspunkt ist also in allem immer die konkrete Person Jesu von Nazareth. Deshalb nimmt Josef Ratzinger das Gespräch auf mit dem neuzeitlichen Denken und den anderen Religionen, um zu zeigen, dass es vernünftig ist, an Christus zu glauben. Der Glaube ist mehr als ein Gefühl oder etwas Irrationales. Er schenkt die tiefste Einsicht in den Sinn allen Lebens. Deshalb lehnt Josef Ratzinger die Reduktion des Wahrheitsbegriffes durch die empirischen Erkenntnismethoden ab und legt dar, dass es in der Geschichte ein Ereignis gibt, das anders ist als die anderen Ereignisse. Ein Ereignis, das alles übertrifft, was der Mensch selbst machen und aus evolutiven Gesetzmäßigkeiten ableiten und erklären kann. Der Prozess des Werdens läuft nicht in eine vage Zukunft, sondern hat ein Gesicht. Die Geschichte hat ein Gesicht, das Antlitz des auferstandenen und wiederkehrenden Christus. Seine Erlösungstat hilft dem Menschen auf, wo er selbst nichts mehr machen und herstellen kann und in sich und seine Schuldhaftigkeit restlos verstickt ist. Beide Ansätze, also die kritische Auseinandersetzung mit der Zeit, wie auch das christologische Anliegen, münden für Josef Ratzinger in dem Postulat, dass die Frage nach dem wahren Jesus von Nazareth neu zu stellen ist. Es bedarf einer Kritik der Kritik, nämlich der historisch-kritischen Methode in der Exegese. Und es ist wieder neu, nach der Auslegung der Heiligen Schrift zu fragen, nämlich die Auslegung in der Einheit der beiden Testamente. Und nur in der Einheit der beiden Testamente gelangen wir zu einem authentischen Bild Christi und nur so auch zu einer authentischen Exegese. Die Antwort liegt also für Josef Ratzinger in der kanonischen Exegese, die für ihn ein überzeugendes Modell einer theologischen Schriftauslegung bereithält. Aber Josef Ratzinger belässt es nicht bei diesen Voraussetzungen Postulaten, sondern gerade auch als Papst Benedikt entwirft er eine neue Christologie. Er hat sie schon vor seinem Pontifikat tituliert, nämlich als spirituelle Christologie. So wollen wir einen Augenblick innehalten, bevor wir diesen letzten Abschnitt unserer Überlegungen sehen. Wir können zurückblickend sagen, es ist also mit den beiden Jesusbüchern eine aktuelle Diskussion in Theologie und Exegese aufgegriffen, die Papst Benedikt aber praktisch beantwortet durch das Vorgehen in den beiden Jesusbüchern. Inhaltlich wollen wir dann gleich nach der Musik drüber nachdenken, welches Bild Jesu von Nazareth Papst Benedikt in seinen Büchern entwirft. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir haben gesehen, dass Papst Benedikt mit seinen beiden Jesusbüchern bewusst das Gespräch mit unserer Zeit aufnehmen möchte, gegenüber einer Diktatur des Relativismus. Und dass diese beiden Bücher auch das Gespräch aufnehmen mit der historisch-kritischen Exegese, indem sie zeigen, dass es einer neuen Methode in der Schriftauslegung bedarf, die Josef Ratzinger in frühen Jahren bezeichnet hat als eine theologische Schriftauslegung oder Papst Benedikt als eine kanonische Exegese. Aber er belässt es nicht nur in den Forderungen und nicht nur in den Ausführungen seiner beiden Bücher, sondern er gibt dem Ganzen auch ein inhaltliches Gesicht. Und so können wir die beiden Jesusbücher noch einmal bedenken, auf dem Hintergrund dessen, was er als spirituelle Christologie bezeichnet. Es geht Josef Ratzinger also nicht nur um eine Schriftauslegung, sondern er will sich auch unmittelbar dem Jesus der Evangelien nähern. Und dieser Jesus der Evangelien ist für ihn der wirkliche Jesus. Und so möchte er aus den Evangelien, wie sie über Jesus berichten, uns das wahre Gesicht und das wahre Antlitz Jesu von Nazareth aufleuchten lassen. Dies hat er in dem ersten Buch getan, indem er einzelne Mysterien des Lebens Jesu betrachtet, im zweiten Buch über Passion, Auferstehung und Wiederkunft und im dritten Band wird er sich den Kindheitsevangelien mit der Geburt Jesu zuwenden. Aber so können wir sagen, in diesem letzten Teil unserer Überlegung tritt nun Papst Benedikt noch einmal unmittelbar in die dogmatische Diskussion der Gegenwart ein. Das dürfte vielleicht für manchen Hörer noch einmal eine Herausforderung sein, aber ich meine, dass Papst Benedikt doch auch in seinen Büchern hier ein wichtiges Ergebnis uns vorlegt. Nämlich die Frage ist, wie haben wir uns das überhaupt vorzustellen, wenn ein konkreter Mensch sagt, ich und der Vater sind eins, oder ein konkreter Mensch wahrer Gott ist, oder wie ist es um diesen einen Menschen, der zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch ist? Ist er dann überhaupt ganz Mensch? Die aktuelle theologische Diskussion um den historischen Jesus der Evangelien beantwortet nun Papst Benedikt mit dem Ansatz einer spirituellen Christologie. Mit der Menschwerdung des Gottessohnes, Gott selbst ist Sohn und als Sohn Mensch, sagt er zugleich, Jesus ist der Sohn, restlos auf den Vater hin, reine Relation, reine Beziehung. Der Sohn kann von sich aus nichts tun. Ich und der Vater sind eins. Wenn der Sohn nichts Eigenes hat, das ihn vom Vater unterscheidet, fällt seine Existenz mit der des Vaters zusammen. Er ist ganz eins mit ihm. Als der total Weggegebene ist er der total zu sich gekommene, Sohn Gottes, wesenseins mit Gott. Die einzigartige Bedeutung des Menschensohnes liegt also nicht in seiner Lehre, in der Großartigkeit seiner Taten, Worte und Wunder, sondern die Bedeutung des Menschensohnes liegt zunächst und vor allem in seiner Person. Er hat nicht eine Lehre nur hinterlassen, die von seinem Ich abzulösen wäre, wie man die Ideen großer Denker sammeln und würdigen kann, ohne auf die Person des Urhebers einzugehen. Hier ist nicht wie bei uns allen ein Ich, das Worte macht, so Papst Benedikt, sondern er hat sich so mit seinem Wort identifiziert, dass Ich und Wort ununterscheidbar sind. Er ist Wort. So wirkt er und handelt er von dem aus, was er ist. Mit diesen Aussagen, die vielleicht noch einfach und nachvollziehbar sind, tritt nun Josef Ratzinger und Papst Benedikt unmittelbar in die theologische Diskussion um die Auslegung des dritten Konzils von Konstantinopel, das 680-81 stattgefunden hat, wo es heißt, dass in Passion und Kreuzigung Jesu einer aus der Trinität gelitten hat. Das Konzil lehrt, dass die Einheit von Gott und Mensch in Christus keine Reduktion des Menschseins besagt, sondern es vielmehr erfüllt und vollendet. Und das ist ja sozusagen der Grundtenor aller Aussagen und aller Predigten von Johannes Paul II. Um diese Aussage nun zu verdeutlichen, greift das Konzil in seinen Ausführungen auf die Lehre von den beiden Willen Jesu zurück und fragt, was heißt das eigentlich praktisch, dass der inkarnierte Menschensohn eine Person in zwei Naturen ist, ja, dass er einen göttlichen und einen menschlichen Willen hat. Mit dieser Frage sucht das Konzil zugleich nach einer Antwort auf die andere. Die ist mindestens so wichtig. Denn wie können wir als Getaufte leben, wenn für uns das Wort des Apostels Paulus gilt, ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Keiner von uns ist nie als Getaufter nur Mensch, sondern wir leben menschlich ein göttliches Leben. Und darin sehen Sie die Tragweite unserer Überlegung. Es geht nicht nur um Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch, menschlicher Wille und göttlicher Wille, sondern es geht auch zugleich um uns. Denn in uns lebt Gott und wir führen ein menschliches und göttliches, geistgewirktes Leben. Die Lehre des Konzils gründet in der Aussage der Heiligen Schrift, ich bin vom Himmel herabgestiegen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den des Vaters, der mich gesandt hat, Johannes 6,38. Hier spricht der Logos vom menschlichen Wollen und Denken Jesu im Ich-Stil, der es in sein Ich aufgenommen hat. sodass der menschliche Wille mit dem göttlichen Willen völlig eins ist. Jesus, der Mensch gewordene, ist eins mit dem Willen des Vaters. Vollends sichtbar wird die Einheit des Willens in Jesu zur Stunde von Gethsemane. Der Sohn wandelt die Angst des Menschen in den Gehorsam um und das Reden des Knechts in das Wort, das der Sohn ist. Im Ölgarten, so zeigt Maximus Confessor, wird dieses unüberbietbar offenkundig. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der menschliche Wille Jesu ordnet sich dem Willen des Sohnes unter und empfängt dessen Identität, nämlich die völlige Unterordnung unter den Vater. Indem der Menschgewordene den Willen eines Menschen annimmt und so zum Vater spricht, befreit er den Menschen und macht ihn göttlich. Das nennen wir Erlösung, dass nämlich Jesus auch uns es ermöglicht, als Menschen Ja zu sagen zum göttlichen Willen. Menschlicher und göttlicher Wille stehen in Christus in einer Gemeinschaft, in einer Einheit, in einer gemeinsamen Zustimmung zu dem einen Willen des Vaters. Gleiches ist auch vom menschlichen und göttlichen Denken Jesu zu sagen. Denn Jesus will ja nicht nur göttlich und menschlich, sondern er denkt auch göttlich und menschlich, wie Johannes 6, 38 zeigt. Denn hier heißt es ebenfalls ich. Auf existenzieller Ebene im Leben Jesu sind also menschlicher und göttliches Denken durch die Einheit der beiden Willen geeint. Und dies meint keine Minderung des Menschen. Darauf zielt also die Aussage, Einheit des Menschen mit Gott besagt keine Minderung des Menschen seines Daseins, sondern ist die tiefste Vollendung. Das, was Jesus in seinem Leben uns eröffnet hat, ist die höchste Vollendung des Menschen. Dass nämlich nicht nur Jesus den Willen des Vaters erfüllt, sondern dass auch wir so leben sollen wie Jesus. Noch einmal Josef Ratzinger. Die Einheit von Gottsein und Menschsein in Christus bedeutet Heil für den Menschen, weil nur so jenes wahre wie Gottwerden stattfindet, ohne dass es Befreiung und Freiheit nicht gibt. Im Sinne lehrt also das dritte Konzil von Konstantinopel, dass die Einheit von Gott und Mensch in Christus keine Reduktion des Menschseins einschließt. Wenn Gott sich seinem Geschöpf Mensch verbindet, so verletzt und verringert er es nicht. Er bringt es zu seiner vollen Ganzheit. Und so haben wir den tiefsten geistlichen Gehalt, nämlich das ist geistliches Leben. Nicht mehr nur menschlich leben, sondern im menschlichen Dasein Geist gewirkt, das Leben zu gestalten. Es geht also um den geistlichen Inhalt unseres Lebens im Glauben. Die zwei selbstständigen Willensbegabungen in Christus, die in Einheit miteinander sind, lassen nun eine neue Freiheit erkennen. Denn im Gehorsam gegenüber dem Vater erkennt der Mensch seine wahre Freiheit. Eine Freiheit, die ihn nicht mindert, sondern die Freiheit selbst zur Vollendung führt. Nur wenn wir so Christus ganzheitlich verstehen, als wahrer Gott und wahrer Mensch, in der Einheit von menschlichem und göttlichem Wollen, menschlichem und göttlichem Denken, ist uns Heil geschenkt. Aber so können wir wieder fragen, was bedeutet das konkret und wie haben wir uns das vorzustellen? Und so kommen Sie nun an das nächste Kapitel aus den Ausführungen von Josef Ratzinger, wenn er über den betenden Jesus nachdenkt. Denn der betende Jesus betet ja als Mensch zu Gott, seinem Vater. Das Besondere am Leben Jesu ist also, dass er betet. Er betet als der Menschgewordene, aber er betet zugleich als der göttliche Sohn zum Vater. Und darin sieht nun Papst Benedikt das große Geschenk überhaupt unseres Glaubens. Denn das Geschenk unseres Glaubens ist, dass wir nicht beten wie in allen anderen Religionen, dass wir zu Gott uns einen Weg eröffnen, sondern wir dürfen eintreten in das Gebet Jesu zum Vater. Das heißt, in das Gebet des Sohnes zum Vater. Nicht wir beten, sondern der Geist, Christus ist es, der in uns betet. Und in der Kraft dieses Geistes können wir zu Gott beten. Darin zeigt sich noch einmal die große Bedeutung des historischen Jesus. Der historische Jesus ist keine vergangene Persönlichkeit. Der historische Jesus ist derjenige, der gegenwärtig in uns betet und uns Anteil gibt an seinem göttlichen Sohnesgebet. Wer am Gebet Jesu teilnimmt, hat Gemeinschaft mit ihm. Und auch die Kirche und die Eucharistie, alle Liturgie, werden im Gebet Jesu geboren. So versteht nun Josef Ratzinger die Christologie als eine Theologie aus Erfahrung. Und Papst Benedikt hat es ja in seinen beiden Jesusbüchern immer wieder neu sozusagen ausbuchstabiert, was es heißt, dass Jesus uns als Mensch gewordener und als Gottessohn in sein Gebet hineinnimmt. Der Grundakt der christlichen Religion ist das Gebet. Und das Beten ist der größte Vollzug unseres Glaubens, weil es uns von allen anderen Religionen unterscheidet. Ja, die Kirche entspringt selbst aus der Beteiligung am Beten Jesu, so in Lukas 9, 18 folgende. Nach Lukas verhält es sich so, dass Jesus die entscheidende Frage nach dem Stehen der Jünger zu ihm selbst in dem Augenblick stellt, in dem diese begonnen hatten, an der Verborgenheit seines Gebetes teilzunehmen. So macht der Evangelist Lukas deutlich, dass Petrus in dem Augenblick das Eigentliche der Person Jesu begreift und aussagt, indem er ihn betend in seinem Einssein mit dem Vater erblickt hatte. Wer Jesus ist, sieht man nach Lukas dann, wenn man ihn in seinem Beten sieht und dass man selbst in dieses Beten Jesu mit hineingenommen wird. Jesus Sohnsein gründet, so folgert Papst Benedikt zusammenfassend in seinem Jesusbuch, in diesem Akt des Betens, als der ununterbrochenen Kommunikation mit seinem Vater. Und in dieser Gebetsweise Jesu findet der Mensch seine größte Vollendung. Verehrte Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich schließen. Der bevorzugte Platz der Offenbarung ist also das Leben Christi. Die Taten Christi sind echte menschliche Taten, aber in unsere Geschichte hineingestellt. Und es sind Taten einer göttlichen Person. In jeder Tat von ihnen macht Jesus sich menschlich sichtbar und macht Gott sich für uns fassbar. Den Sinn des Lebens Christi fassen heißt also eindringen in die göttliche Wirklichkeit. Und so betrachten wir ja schon seit vielen Monaten die Mysterien des Lebens Jesu. Denn wer sie betrachtet, tritt ein in das Mysterium Gottes. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater, Philippus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das Leben Jesu ist das Mysterium schlechthin, sodass es bei Augustinus heißt, es gibt kein größeres Mysterium Gottes als Christus. Ja, es gibt kein größeres Mysterium Gottes als das Leben Christi selbst. Verehrte Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich schließen mit den Worten, dass die Frage nach dem wahren Jesu, wie Papst Benedikt sie in seinen Jesusbüchern und seinem Pontifikat immer wieder neu anspricht, wirklich zu den zentralen Fragen unseres Glaubens und unserer Zeit gehört, aber auch unserer gegenwärtigen Theologie und Exegese. So können wir sagen, dass wir gerade auch durch dieses Pontifikat in vielfältiger Hinsicht herausgefordert, aber auch in neuer Hinsicht wieder bereichert sind. So wünsche ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, einen guten Tag noch.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, das war ein Vortrag von Pater Professor Dr. Michael Schneider aus St. Georgen. Die Frage nach dem wahren Jesus bei Papst Benedikt dem 16. Heute ein Beitrag zu seinem 84. Geburtstag. Sie können diese Sendung bei Radio Horeb bestellen. Montags bis Freitag sind die Kollegen beim CD-Dienst erreichbar unter der 08323 96 75120 oder für alle, die Internetzugang haben, Sie können direkt auf unsere Homepage gehen unter www.horeb.org, klicken Sie Podcast an und finden die Sendung unter der Reihe Spiritualität. Ihnen alles Gute und Gottes Segen, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.